Ich war auf einem Event für CFOs mit 34 Jungs und ich, relativ viel Alkohol. Es wurde laut, es wurde prahlerisch und es war echt ein Scheißabend. Daraus ist einfach so ein Online-Rant geworden, wo ich gesagt habe, hey, ich wünsche mir von Veranstaltern, zumal bei einem bezahlten Event, mehr Achtsamkeit. Entweder wir müssen gezielt für eine vernünftige weibliche Besetzung sorgen. Ich rede noch gar nicht von Parität, aber sagen wir mal 20%. Aber ich erwarte mir auch von Frauen, die wir im Seniorenfinanzumfeld in Berlin ja haben, dass wir da auftauchen.
Leaders and Missions. Der Podcast für visionäre Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, Veronika, dass wir heute uns die Zeit nehmen, um miteinander zu sprechen.
Ganz meinerseits und herzlichen Dank, liebe Carolina, für die Einladung.
Veronika, Finance ist in meinen Augen ganz oft Gestalter und kein Verwalter. Was ist denn deine persönliche Mission als Leaderin?
Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Und ich befürchte aber, dass wir zwei da Teil einer sehr kleinen Gruppe sind. Finance wird es immer noch sehr als Verwalter gesehen und des Finance Departments auch als der Neinsager. Deswegen ist es meine Mission, Finance als strategischen Werttreiber zu positionieren und eben nicht als Abteilung, die nur am Ende die Zahlen zusammenträgt und irgendwie dann in eine P&L presst.
Warum ist das so? Was meinst du, dass Menschen das so wahrnehmen?
Naja, einerseits sind ja die Finance-Kollegen und Kolleginnen nicht unbedingt die besten Kommunikatorinnen. Das heißt, wir machen viel Arbeit im Stillen. Wir räumen auch oftmals auf, wenn wir nicht sehr frühzeitig involviert waren, schaffen ein bisschen Ordnung. Zweitens ist so eine Bilanz oder P&L nicht unbedingt jedem zugänglich. Das ist ein hartes Zahlenwerk, das ohne die entsprechende Story der Vermittlung einfach nicht leicht durchdrungen werden kann und ja letztlich in der Arbeit der meisten Menschen keinen großen Impact hat. Der kommt erst, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn der Kunde die Rechnung nicht bekommt oder nicht verarbeiten kann, wenn wir von Lieferanten nicht beliefert werden, weil unsere Bonität zu schlecht ist, weil wir nicht refinanzieren können oder ähnliches. Und dann ist natürlich immer Finance schuld, in Anführungszeichen, jedenfalls verantwortlich und muss mal ganz, ganz schnell Notretter spielen. Der Weg, den ich möchte, ist, wir beziehen Finance so rechtzeitig ein, dass wir wissen, wo mögliche Schwerpunkte, aber auch wo mögliche Blocker liegen und die im Vorhinein, so gut es geht, ausräumen können. Wird nicht immer 100% gelingen, wird aber doch in vielen Fällen eine deutlich reibungslosere Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern nach intern und nach extern ermöglichen.
Also ich kann dir erstmal versichern, du bist eine, so wie ich dich zumindest kennengelernt habe, eine sehr gute Kommunikatorin, ohne das bewerten zu wollen, zu dürfen, zu können. Ich empfinde dich als sehr angenehme Person in der Kommunikation, definitiv. Wenn ich mir so deinen Lebenslauf angeschaut habe, könnte ich mir vorstellen, dass das auch vielleicht damit was zu tun hat. Vielleicht magst du mal teilen, wo du angefangen hast, wo du heute stehst. Welche Rollen du heute einnimmst, das ist nämlich sehr vielfältig.
Sagen wir mal so, früher war alles einfacher, weil ich auch schon im Studium zwei Rollen hatte sozusagen. Ich bin Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlerin, damals ein neuer Studiengang an der Universität Augsburg. Also so ein bisschen Mischwesen zwischen Jura und BWL. Und habe das dann auch in der Weiterbildung fortgeführt mit einer Jura-Diss, aber einem General Management MBA, den ich studienintegriert in USA ablegen durfte. Danach war es wie immer, wer nicht weiß, was er machen soll, geht mal zur Beratung. Bei mir war es McKinsey für eine gewisse Zeit. Was auch eine super spannende Berufseinstiegzeit war, allerdings im März 2008 und im September kam ja die Finanzkrise, sodass wir von einem Wachstumsprojekt bei einer größeren österreichischen Bank quasi übers Wochenende umgeswitcht sind auf Liquiditätsrisikomanagement. War in gewisser Weise ein Schock, weil als Berufseinsteiger gleich so eine Krise mitzumachen natürlich schon ungewöhnlich ist. Andererseits ist mir das Risikomanagement und jedenfalls zur Startup-Zeit auch die Liquidität wieder deutlich näher gekommen. Und dieses Risikomanagement war dann auch die Chance zum Ausstieg 18 Monate später in ein kleines Startup im Konzern, ein Automotive-Leasing-Unternehmen unter dem Dach einer der Landesbanken. Und von dort bin ich eigentlich so immer mitgewachsen. Wir haben einen Teil Fuhrpark Management ausgegründet als Management Buyout, den dann später an eine Bank verkauft. Dann habe ich sozusagen in Doppelfunktion in der Bank die deutsche Zweigniederlassung geleitet und das Fuhrpark Management als kaufmännische Leiterin betreut, bis ich dann wirklich in die richtige Startup-Welt eingestiegen bin mit Cluno, einem Autoabo-Startup. Und von dort nach weiteren 4 Jahren Automotive, dann in Richtung Everfone, wo ich heute rund 4 Jahre als CFO tätig bin. Wir machen Mobile Device as a Service, also Smartphone, Laptop und Tablet für gewerbliche Großkunden, die die Geräte ihren Mitarbeitenden zum mobilen Arbeiten zur Verfügung stellen.
Du bist CFO bei Everphone. Das heißt, du machst ja Leadership im Scale-up. Was waren denn so deine entscheidenden Learnings und Wendepunkte, wenn du so die letzten 4 Jahre so rückblickend anschaust?
Naja, für mich war ein großer Teil unserer Reise vor allem das Everfone-Geschäftsmodell, das ja ein sehr kluges ist und auch eine große Marktnachfrage schon damals hatte, finanziell erfolgreich und nachhaltig zu gestalten. Das geht auf der einen Seite über sehr strikte Kostenkontrolle, primär natürlich an den Unit Economics, das heißt, jede unserer Leistungskomponenten im Produkt muss besser werden. Der Einkauf muss besser werden, die Refinanzierung muss besser werden. Wir brauchen weniger Geräte für Repairs, weil wir es besser aussteuern können, aber auch die Portokosten und so weiter und so fort. Da gibt es so 10, 15 Hebelchen und man kann wie so mit einem kleinen Schraubendreher jedes Quartal wieder die Schraube um ein Viertel stärker anziehen. Genau. Andererseits natürlich OPEX von Aufgabe von Teilen unserer Büroflächen und Untervermietung, bis tatsächlich auch Entscheidungen zu Personalkürzungen und Nicht-Weiterbesetzung von Stellen, die weggefallen sind. KI-Einsatz und Ähnlichem, denn auch niedrige OPEX ermöglichen uns natürlich, dass wir einerseits profitabel werden, andererseits unseren Kunden wettbewerbsfähige Preise anbieten können. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir sind jetzt im zweiten Jahr EBIT profitabel und werden dieses Jahr die EBT-Profitabilität erreichen. Und sind dann endgültig im Startup-Land entwachsen und auch zum 10-Jährigen von Everphone ein Scale-up geworden.
Viele fragen sich ja immer, wie man genau so ein Schiff navigiert zwischen wirtschaftlichem Druck, Wachstum und Nachhaltigkeit. Wie machst du das? Was ist so dein Geheimnis?
Ich würde gerne sagen, da setzt man sich hin, da macht man eine Strategie und dann setzt man die Strategie um. Das ist übrigens das, was ich an meinem zweiten Job als Aufsichtsrätin so schätze, dass ich mir dort strategische Gedanken machen darf und wirklich auch genau dafür bezahlt werde. Bei Everphone dürfte ich das mit Sicherheit auch, aber faktisch ist es so, dass es viel zu oft eine Feuerlöscherposition ist, wo wir eben schnell auf irgendwelche externen Ereignisse reagieren müssen. Ich bringe nur als Beispiel, letztes Jahr waren wir mitten im Forecast und Trump rief Zölle auf Smartphones aus. Jetzt rauszufinden, was machen denn amerikanische Zölle auf Smartphones mit dem europäischen Markt und mit unserer Beschaffung, ist schon ein bisschen Next Level, ne? Und es war viel Rechnerei. Letztlich für nichts, weil die Zölle kamen nicht. Wie steuert man das? Also ich glaube ganz grundsätzlich, dieser Hypergrowth-Pfad, den viele VCs in den frühen 20er Jahren verlangt haben, war nicht unbedingt hilfreich für viele Startups. Und natürlich auch nicht nachhaltig, sondern der richtige Pfad ist, Geschäftsmodelle müssen relativ zeitnah profitabel werden. Das ist in einem margenschwachen Geschäftsmodell wie bei uns natürlich nicht von Anfang an möglich und es braucht eine gewisse Volumenmenge, bis man dann wirklich diese Economies of Scale erzielen kann. Aber darauf sollte man natürlich unbedingt hinarbeiten. Was uns ansonsten sehr hilft, auch wenn das Thema Nachhaltigkeit dank der geänderten CSRD für viele nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist, ist es für gewerbliche Großkunden, die eben reporten wollen oder müssen, immer noch ein großer Anziehungsfaktor. Und da sind wir als Unternehmen der Circular Economy und auch als Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises immer noch gefragter als andere Anbieter, die eben ähnliche Leistungen bieten können ohne den Nachhaltigkeitsansatz. Und dann auch dieser Fokus auf die physischen Assets. Dadurch haben wir unendlich viele sticky Customers, weil unsere Kunden müssen sich überlegen, was passiert denn morgen, wenn ich den Rahmenvertrag kündige? Wo kriege ich denn morgen Geräte her? Wer kann mir denn morgen den Service leisten? Das ist deutlich komplexer, uns zu ersetzen, als zum Beispiel irgendeinen SaaS-Dienstleister, dessen Produkt ich jetzt auf Lovable ganz einfach nachprogrammieren kann und wo die Kündigung dann schnell durch einen Klick durchgeführt ist. Bei uns habe ich, wenn ich als Kunde kündigen will, einen umfangreichen Replacement-Besetz, einen umfangreichen Replacement-Prozess zu steuern. Und das ist natürlich lästig und mühsam. Und wenn es uns gelingt, unsere Kunden mit gutem Service zu überzeugen, dann werden sie auch nicht kündigen. Im Gegenzug deutet es halt auch, dass die Anlaufkosten, die wir haben, die sorgfältige Implementierung Teil unseres Geschäftsmodells ist und wir auch deswegen von unseren Kunden geschätzt werden.
Das ist spannend. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, was ja sehr häufig mit Produkten passiert, dass sie sich so in die DNA des Kunden rein vernetzen, sodass sie Teil des Ganzen werden. Ähnlich wie ERP-Systeme. Wenn man zufrieden ist, ist es super. Wenn man es kündigen will, ist es die Hölle. Weil es halt so mit der eigenen DNA verflochten ist, mit den Prozessen, alles, was dahinter steht. Sehr, sehr schwer ist, diesen Schritt zu machen. Man fürchtet diesen Schritt halt rauszugehen. Besser ist natürlich, wenn man das über einen guten Customer Value sozusagen gar nicht muss.
Es wäre unser großer Wunsch, dass es so gelingt. Vielleicht zwei Proofpoints. Der ein oder andere Mitarbeiter, der einen unserer Kunden verlassen hat, hat seinem neuen Arbeitgeber erklärt, dass das alles Murks ist und er wieder ein Everphone-Telefon will und die jetzt bitte da auch eine Ausschreibung starten sollen. Das heißt, unsere User-Begeisterung ist sehr, sehr hoch, auch auf Kundenansprechpartner-Ebene, also sehr, sehr oft bei CTOs, IT-Support-Teams oder Ähnlichen sehen wir das Gleiche. Andererseits sind wir bei vielen Kunden auch in der Durchdringung gewachsen. Das heißt, wir haben gestartet mit einer Niederlassung, haben dann irgendwann Deutschland gemacht und dann kam die Frage, könnt ihr das denn bitte auch für die Niederlande, für Belgien? So ist zum Beispiel bei einem großen Beratungskunden jetzt mittlerweile das siebte Land live gegangen. Bei einem anderen haben wir gerade den globalen Rahmenvertrag unterzeichnet, einfach weil wir auf einem begrenzten Gebiet eine sehr gute Leistung gebracht haben und der Kunde die Vorteilhaftigkeit für sich erkennen konnte.
Wenn wir da die Vorteilhaftigkeit mal nehmen, also diesen wirklichen den Customer Value, was ist euer Value, wenn du nochmal so versuchst, so ganz scharf zusammenzufassen, was ist der echte Kundenwert, der entsteht?
Erstens, wir haben mehr Erfahrung darin, Mobiltelefone, Laptops und Tablets aufzusetzen, zu reparieren und datenschutzkonform zu löschen, als fast jeder Mitarbeiter beim Kunden, weil wir es ganz einfach öfter tun. Das geht auch weiter über Einkaufskonditionen, Refinanzierungskonditionen und der Vernetzung, insbesondere in das Apple-Ökosystem. Da haben wir natürlich eine Größe, bei der wir deutlich ernster genommen werden als die meisten Einzelkunden. Zweitens, wir haben das Tech-Backoffice, unser eigen erstelltes System, das uns ermöglicht, den Kundenmitarbeitenden, meistens im IT-Support, ungefähr 2 Stunden Aufwand pro Gerät zu ersparen. Das ist viel und vor allem wir können diese 2 Stunden digital unterstützt erbringen. Für den Kunden wird es sich kaum lohnen, ein entsprechendes System entweder zu programmieren oder zu kaufen, weil er ja nicht die große Menge an Devices hat. Und diese Zeitersparnis, wo hochqualifizierte Mitarbeitende dann wirklich nutzenstiftende Tätigkeiten erbringen können, anstatt Geräte irgendwie auszupacken, manuell irgendwo anzustöpseln, zu warten, bis was fertig ist und dann im Haus rumzulaufen, um den Herrn Müller oder die Frau Meier zu finden und das Gerät zu übergeben. Diese Zeitersparnis ist der wirkliche Nutzen von unserem Device-as-a-Service-Modell.
Ja, und vor allem Zeit ist das eine, aber der Stress. Also was passiert denn, wenn man selber tun müsste? Also diesen, das mal aufzuzeigen, das ist ja wirklich, geht ja ins Unermessliche.
Das auch und vielleicht auch ein bisschen Risikoabwägung. Aus diesem Stress entsteht ja bei manchen Unternehmen der Gedanke, na, dann lassen wir es die Mitarbeitenden doch selbst tun, geben ihnen einfach ein nacktes Gerät oder noch besser x Euro Zuschuss und sie mögen sich selbst kümmern. Das ist halt in Europa weder datenschutzkonform noch compliant und geht einfach ein riesengroßes Risiko ein, das dann letztlich dem Unternehmen auf die Füße fallen kann.
Ja, und dass das tatsächlich auch ein Cyber-Security-Issue werden kann, das unterschätzen ganz, ganz viele, ne, an der Stelle. Weil der Handy und der Mensch ist eine der größten Angriffsflächen so im Cyber-Security-Umfeld überhaupt, was viele gar nicht auf dem Schirm haben.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kommunikation skaliert in den meisten Unternehmen nicht. Je mehr Expertinnen, Themen, Regionen und Kanäle hinzukommen, desto größer wird das Chaos. Genau deshalb haben wir Tucano entwickelt. Das Produkt für Unternehmen, die über Customer Value Communication wachsen wollen. Tucano hilft dabei, Expertise in kontinuierliche Sichtbarkeit zu übersetzen. Markengerecht, skalierbar mit der Unterstützung von AI. Damit Kommunikation nicht mehr zum Engpass wird, sondern zum Wachstumstreiber. Mehr dazu auf rethinkingplaces.com/Tucano. Und jetzt zurück zur Folge.
Jetzt sind wir ein bisschen in das Thema Customer Value abgedriftet, aber ich finde es ja gerade in deiner Rolle als CFO und dass du so ein Bewusstsein dafür hast, finde ich es auch sehr spannend, was auch für dich spricht, tatsächlich als Kommunikatorin. Zum Thema Leadership im Scale-Up, wie diese Einflugschneisen, die Perspektiven der Leader darauf gehen. Was bedeutet für dich gute Führung in diesem Kontext?
Gute Führung ist für mich alles, was Ergebnisse erzielt. Und zwar in einem Team, das Spaß an der Arbeit und Spaß an der Kollaboration miteinander hat. Das heißt für mich, gute Führung geht bei einer guten Einstellungspolitik an. Es muss einen hohen Personal Fit geben zum künftigen Team. Loyalität, Haltung sind deutlich wichtiger für mich als Fähigkeiten. Ja, es muss gewisse Grundfähigkeiten geben, die dann rollenspezifisch sind. Aber es gibt sehr, sehr viel, das eine Person dazulernen kann, ob das jetzt konkretes Fachwissen ist oder KI-Wissen oder Tool-Kompetenz. Alles das kann man einem Menschen beibringen. Den wirklichen Willen anzupacken, den Willen, das Unternehmen, die Prozesse zu verbessern, das ist schwer. Konkret jetzt so an Tools arbeite ich gern mit OKRs, weil die uns ermöglichen, unsere Unternehmensziele auf Teamziele, zum Teil auch wirklich Personenziele runterzubrechen. Dann so ein Manual of Me finde ich immer ganz smart als Onboarding-Tool. Jeder weiß, was er von mir erwarten kann. Und der ein oder andere öffnet sich vielleicht gleich oder auch nach einer gewissen Kennenlernzeit und sagt, hey, wenn du das meiste aus mir herausholen willst, dann gehst du genau so mit mir um. Ich kann nicht immer versprechen, dass ich es ständig berücksichtigen kann. Genauso wie mein Manual of Me auch nicht immer berücksichtigt werden kann, aber ich kann es zumindest so oft als möglich versuchen oder Wege drumherum finden. Genau, dann natürlich dieser ständige Verbesserungsprozess. Dazu gehört auch Feedback und zwar nicht als Zusammenschreien oder ähnliches, wissen wir alle, sondern natürlich so ein schönes Framework, wie ich habe beobachtet, das bedeutet, künftig bitte mach's anders. Was ich auch sagen muss, auch für mich gehört eine gewisse Menschlichkeit dazu. Ich schreie auch mal Scheiße, aber immer zu einer Sache. Also das Tool ist jetzt schon wieder zusammengebrochen. Irgendwer hat schon wieder nicht geliefert, was auch immer, aber nicht zur Person. Dieser Respekt vor den Teammitgliedern, die ihr Bestes tun und dabei doch Menschen sind und halt auch mal einen Fehler machen, genauso wie ich das auch tue, ich glaube, der ist schon total wichtig. Und auch Kritik direkt. Positives Feedback, öffentlich, konsistent, ob das jetzt unternehmensweit ist oder auch im Internet, auf LinkedIn, wenn das Team was toll macht, muss das aus meiner Sicht auch geteilt werden und soll öffentlich gesehen werden.
Wir Menschen, wir nehmen ja die negativen Dinge viel schneller und viel größer wahr als die guten. Deswegen krieg ich 7-mal mehr Gutes als das, was an Kritik geäußert wird.
Stimmt, das ist eine wichtige Zahl, ja.
Ja, ich merke, wir ticken da sehr ähnlich. Du hast noch was anderes sehr Spannendes. Du hast Female Finance gegründet. Das ist eine Community. Magst du uns vielleicht mal diesen Female Finance Circle ein bisschen mehr beschreiben? Was ist das genau?
Ja, geplant war es nicht. Ich sage ja immer, ich bin keine Gründerin. Ich bin einfach fremdangestellte Managerin, Operatorin. Ich kann Strukturen bauen, skalieren, effizient machen. Also ich bin keine Gründerin. Ich bin auch sonst nicht so die große Ideenhaberin. Aber da hat es mir irgendwann den Stecker gezogen. Ich war auf einem Event für CFOs mit 34 Jungs und ich, relativ viel Alkohol. relativ wenig essen. Bei relativ wenig essen werde ich immer grantig unter zu viel Alkohol. Es wurde laut, es wurde prahlerisch und es war echt ein Scheißabend. Und daraus ist einfach so ein Online-Rant geworden, wo ich gesagt habe, hey, ich wünsche mir von Veranstaltern, zumal bei einem bezahlten Event, mehr Achtsamkeit. Entweder wir müssen gezielt für eine vernünftige weibliche Besetzung sorgen. Ich rede noch gar nicht von Parität, aber sagen wir mal 20%. Aber ich erwarte mir auch von Frauen, die wir im Seniorenfinanzumfeld in Berlin ja haben, dass wir da auftauchen. Und ja, ich sitze auch lieber abends auf der Couch und ist alles blöd und Abschlusssaison, was es sonst noch gibt, aber show up. Dann kam in den Kommentaren so ein bisschen Gewitzel, ja, wir müssten dann vielleicht mal ein Netzwerk gründen und nur schimpfen gilt nicht. Letztlich habe ich mich mit drei anderen Female CFOs zusammengesetzt. Wir haben so ein bisschen 3 Monate nachgedacht, was könnten wir machen. Kamen zum Schluss, wir haben keine Ahnung, aber Bock drauf und haben dann in unseren 3 Ständen mit je 10 Frauen mal so ein Scoping gemacht. Was wünscht ihr euch denn? Wie könnte es denn sein? Und so haben wir es weitergemacht. Wir sind super community-driven. Wir ermöglichen den Raum für alles, was sich unsere mittlerweile fast 280 Frauen wünschen. Wir haben mittlerweile eine Seniore-Kohorte für Frauen mit 10 Jahren Berufserfahrung und 5 Jahren Führungserfahrung. Wir haben Interimmerinnen mit drin, wir haben aber auch eine Juniore-Kohorte. Wir haben Austausch von ERP-Systemen bis Sichtbarkeit, bis Frauen in der Politik und Beiratsaufsichtsratsarbeit. Wir haben aber auch einen Arbeitskreis Neurodivergenz. Wir machen Steueroptimierung und gemeinsame Startup-Invests. Das war alles nicht so geplant. Das waren einfach Ideen auf der Community, die wir unterstützt haben. Und das ist das, was mich so sehr trägt in dieser Runde. Es findet sich immer eine Frau, die sagt, ich habe darauf Lust, ich packe das an. Ich bräuchte von euch genau diese 2 Punkte als Unterstützung und wenn das ein Startpost ist oder ein Netzwerkzugriff. Und genau das geben wir und ab daran läuft es von selbst. Es ist nicht so, dass wir Gründerinnen vorturnen oder alles selbst machen, sondern wir haben ganz, ganz viele aktive Frauen, die mit anpacken. Und gerade den ersten NPS gemessen, da sind wir mit 8,6 auch sehr, sehr zufrieden.
Wow, okay. Ich spüre so ein bisschen durch, dass dich so ein paar Themen im Finance so ein bisschen reiben, triggern, dich aufwühlen. Was sind denn aus deiner Sicht so strukturelle Hürden für Frauen in Finance?
Ich glaube, strukturelle Hürden gibt es. Und die fangen leider erst nach dem Berufseinstieg an. Denn wir sehen ja, dass Frauen einerseits mit einer höheren Quote und einem besseren Ergebnis Abitur machen, mit einer höheren Quote und oft auch mit einem besseren Ergebnis studieren. Das heißt, es geht mit dem Berufseinstieg an. Und da ist ganz, ganz viel Prägung drin. Wir verkaufen unsere Erfolge nicht richtig. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich bin da auch immer gechallenged und muss mich da schubsen lassen. Wir stellen uns nicht in die erste Reihe, wenn es einen neuen Job gibt, sondern wollen gern gefragt werden. Auch hier, ich habe es mehrfach im Team erlebt, jemand ist nicht geeignet, ist ein Mann und bringt sich ins Spiel. Die eigentlich geeignete Frau muss sich in 3 oder 4 oder 5 Talks überzeugen, dass sie sich vielleicht zutrauen könnte, wenn ich ihr ganz, ganz viel helfe und Händchen halte. Läuft dann meistens nach 3 Wochen selbstständig ganz wunderbar, aber das Bewusstsein, ich könnte das schaffen, das ist uns einfach nicht anerzogen. Dann auch Sichtbarkeit. Merkt man zum Beispiel auf LinkedIn, sehr viele Frauen sind nicht sichtbar, obwohl sie spannende Themen zu erzählen hätten. Als Folge sind sie auch nicht als Speakerin aktiv. Als Folge werden sie nicht in Podcasts eingeladen und verbauen sich dadurch viele Chancen, einfach weil sie nicht über sich sprechen wollen. Und die äußere Sichtbarkeit reflektiert natürlich auch nach intern. Und ich glaube, da können wir auch was Gutes tun beim Female Finance Circle, neben der Aufmerksamkeit auf diese Themen. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir pushen uns bei Awards. Wenn eine sagt, ich habe eine neue Idee, ich will gründen, dann hat sie einfach 10 Frauen, die hinterher stehen und sagen, hey, das ist eine super Idee. Ich habe hier noch eine Ecke, ich habe dort einen Kontakt. Und das gibt doch der ein oder anderen so einen kleinen Schubs in den Rücken, um da wirklich nicht nur vorwärts zu stolpern, sondern im Vertrauen auf die eigenen Kenntnisse, ja, den ersten Schritt, ja, zu tun.
Verstehe. Ihr investiert auch, hast du gesagt.
Ich hatte einfach ein spannendes KI in Finance Invest, darf man glaube ich auch sagen, Jesse Burks. Und der Gründer hat gesagt, naja, wenn du jemanden kennst, der, dann dachte ich mir, wer ist denn eigentlich besser geeignet als Angel-Investorinnen, als eine große Gruppe von Senioren Finanzfrauen. Wir können testen, wir können Kontakte eröffnen in die Welt der Steuerberater und so weiter. Und ich habe es in meine Gruppe reingerufen, 30 wollten mitmachen und auf einmal hatten wir das nächste Problem. Ne?
Ja, spannend. Das ist ein bisschen so der Ansatz, ich investiere in das, was ich verstehe. Ne?
Vielleicht auch, wenn man das auf meine persönliche Angel-Invest-Perspektive zurückführt. Ich finde es wichtig, dass ich more than money geben kann, also dass ich auch in irgendeiner Art und Weise Expertise einbringen kann. Das ist natürlich bei KI in Finance evident, aber auch bei sowas wie zum Beispiel Solarenergie nutzbar machen für Hausbesitzer. Da wird man Asset-Based Financing brauchen, wo ich eben bei der Organisation und Strukturierung helfen kann. Oder Lebensmittelrettung. Ich lebe vegan. Ich bin hier Teil des Food Savings. Ich weiß, wie der Markt funktioniert, aber auch ein bisschen, wie man Social Media treiben kann. Drum ist das für mich auch was, was ich trotz wenig Bezug zur Food-Branche unterstützen kann. Generell schauen wir immer ein bisschen als Nachhaltigkeit, kein blindes Investieren, nur weil es ein bisschen grün klingt, sondern auch, weil es als Geschäftsmodell funktionieren kann.
Impact-Investments werden ja auch immer wieder so ein bisschen angezweifelt, so nach dem Motto, mit einer Schokolade kann man den Regenwald nicht retten und ein Businessmodell ist da schon gar nicht dahinter. Warum würdest du vielleicht sagen, nee, dem ist nicht so? Worauf achtet ihr da, wenn ihr in nachhaltige Themen investiert?
Ich glaube, die Aufmerksamkeit geht dahin, wo das Geld ist. Und es haben viele Geschäftsmodelle gezeigt, dass man Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erfolg zusammendenken kann. Je mehr Menschen sowohl auf Investorenseite als auch auf Kundenseite sich dahinter stellen, desto größer wird die Bewegung. Und ich verstehe gut, dass nicht jeder eine Investmententscheidung treffen kann und ehrlich gesagt auch gar nicht treffen sollte. Angel Invest sind eine Hochrisikokategorie und das sollte man echt nur mit Spielgeld machen und erst erste, zweite, dritte Säule der Altersabsicherung gut bedient haben. Was aber jeder kann, ist eine Kundenkaufentscheidung treffen und zu sagen, ich kaufe nur nachhaltige Kleidung oder ich kaufe vorwiegend im Secondhand oder ich kaufe fair gesourcten Kakao. Gibt es auch bei Handelsmarken oder. Und wenn da jeder in seinem Umfeld, keine Ahnung, 5-mal in der Woche eine nachhaltigere Entscheidung trifft, dann ist es deutlich mehr wert bei 83 Millionen Menschen in Deutschland, als wenn, sagen wir mal, 10.000 wirklich jeden einzelnen Punkt immer alles richtig machen.
Ich würde gern im Zusammenhang, ich bin ja auch als Business Angel unterwegs, aber auch nicht in erster Säule, definitiv nicht. Vorher kommen andere Sachen. Nein, das ist unverantwortlich, wenn man sowas macht. Was ich gerade also extrem erlebe und sehe, ist, wie KI, wie AI extrem den Wettbewerb verschiebt. Aktuell, gerade im Startup und Scale-Up-Markt. Und damit meine ich jetzt nicht AI-only-Lösung. Damit meine ich eigentlich gute Produkte, Services, die an den Markt kommen und die durch das ganze Thema KI eine ganz andere Chance haben, weil sich der Wettbewerb verschiebt, in dem Sinne, dass sie schneller sein können, wenn sie es wollen. Erlebst du das auch? Was ist so deine Sicht da drauf?
Ja, definitiv. Und ich glaube, wir sind da im Startup- und Scale-Up-Land schon auf der Insel der Seligen, weil wir ja grundsätzlich tech-affin sind, tech-affine Mitarbeitende haben, die sich auch auf solche neuen Chancen einlassen und sie aktiv treiben. Ich glaube, für wen es deutlich enger wird, ist so dieser gute deutsche Mittelstand, die bisher mit mäßiger Digitalisierung und Automatisierung schon irgendwie noch durchgekommen sind und die eben vielleicht den KI-Zug verschlafen haben oder KI nur in so geringem Umfang nutzen, dass es sich eben nicht maßgeblich in ihren internen Effizienzen und in ihren Preisen widerspiegelt. Und andersrum formuliert, das ist die Chance, wie die Startups auch den Markt aufrollen können. Das ist natürlich eine gute Chance.
Du hast ein Buch geschrieben.
Ja, auch noch.
Last but not least. Bin gespannt, was noch kommt. Nein, aber du hast wirklich ein tolles Buch geschrieben. Lange hat es gedauert. Wir haben viel darüber gesprochen.
Wir mussten auch viel verlegen, kann man auch ehrlich sagen. Eigentlich hätten wir uns, glaube ich, schon vor 2 Monaten gesprochen.
Weißt du was? Das nächste Mal verlegst es selber und ich zeige dir, wie es funktioniert, ohne in sechs Löcher reinzufallen. Weil Fabian Westerheide und ich, wir haben selbst verlegt, ohne dreimal auf die Nase zu fallen. Aber wir haben uns sehr genau angeschaut, wie es geht.
Und ihr seid, glaube ich, auch mehrfach Autoren, nicht wahr? Also ihr hattet auch darin schon Erfahrung.
Tatsächlich sind das unsere ersten Bücher, die wir komplett so selber geschrieben haben. Wir haben schon ein paar andere Sachen oder er hat vor allem andere Sachen auch veröffentlicht. Und wir haben es auch in unserem Umfeld gesehen, wie es gerade, wenn man über so Thema wie KI schreibt, doch sehr lange dauern kann. Und weil sich so viel so schnell dreht, die ganze Verlagswelt ein bisschen langsamer arbeitet, sagen wir es mal so. Das ist ja, hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber gerade wenn man über so AI-Themen schreibt, kann es sein, dass man etwas schreibt und das dann zum Veröffentlichungsdatum nicht mehr aktuell ist. Und deswegen haben wir uns entschieden, selbst zu verlegen, weil sonst kommt es nicht schnell genug an den Markt. Punkt.
Ich kann es gut nachvollziehen, ja.
Also von daher, alles gut. Das nächste Mal machen wir das.
Dann haben wir ja schon einen Plan für die nächste Zusammenarbeit. Ja, aber vielleicht zum Buch. Es wird heißen Finanzmanagement in Startups und Scale-Ups. Also genau mein Thema. Es wird Mitte Juli 2026 erscheinen und es schließt eine Lücke, denn es gibt heute schon viele Bücher über Gründung, aber kaum fundierte Literatur darüber, wie man eine wirkungsvolle Finanzfunktion in Startups und Scale-Ups aufbaut. Das ist auch ein Thema, vor dem ich stehe. Ich bin ja so ein bisschen bekannt und habe es oft, dass mich irgendjemand anfragt, kannst du mir mal sagen, wie man ERP einführt? Wie macht ihr das eigentlich mit Reisetools? Wie organisiert man am besten Fremdkapital? Und wenn ich da mit jedem Menschen eine halbe Stunde spreche, dann ist meine Woche eigentlich voll. Deswegen, das jetzt alles mal aus dem Kopf abgespeichert und in ein Buch gepackt, aber natürlich wissenschaftlich fundiert mit umfangreichen Quellenangaben und jeweils auch mit mindestens einem Co-Autoren oder Co-Autorin pro Kapitel. Ich weiß nicht alles, aber ich weiß meistens, wen ich fragen kann. Und dann auch peer-reviewed, was auch wieder ein großer Dank ans Netzwerk ist, denn dass sich da jemand ein Wochenende an irgendwie 60 Seiten von zwei anderen Personen setzt ohne Bezahlung, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, aber bedeutet, dass die LeserInnen wirklich eine hohe Qualität und auch in den Inhalten mit einer hohen Validierung arbeiten können und sich sicher sein können, dass es der beste Stand des Wissens, den wir, die Startup- und Scale-Up-Community, im Moment haben. Was ist drin? Die komplette CFO-Agenda von Accounting über Controlling bis zur Treasury, KI in Finance und auch ein bisschen was zu Strategie und Karriereaufbau, Zusammenarbeit mit Gründenden, Zusammenarbeit mit Investoren, Fremdkapital, Eigenkapital, Fintech, alles, was man so braucht, um eine CFO-Karriere strategisch aufzubauen. Und vielleicht zu dem Punkt, ich freue mich, dass wir das auch mit einem Seminar unterstützen können. Das wird an der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft im Herbst passieren, sodass alle diejenigen, die sagen, Buchlesen ist nett, konzentriert vermittelt bekommen und dann auch ein Zertifikat dazu haben, ist deutlich netter, auch dazu die Möglichkeit haben.
Und weißt du, ich finde das großartig, dass du das getan hast. Ich hätte das gerne gehabt vor 5 Jahren. Kann ich dir ganz ehrlich sagen, weil wir sind sehr, sehr stark im Vertrieb, im Go-to-Market und Growth. Wir sind stark im Thema Produkt, aber die CFO-Rolle, die hätten wir gerne besetzt oder zumindest uns selber ein Stück weit mehr aufgeschlaut als auf dem Standpunkt, wo wir damals waren. Also wir mussten sehr viel auch hart lernen.
Das glaube ich gerne und ich freue mich, wenn wir euch da jedenfalls jetzt vielleicht für so eine Mini-Restrukturierung die Tools und Methoden und Arbeitsweisen an die Hand geben können.
Ja, und das ist, glaube ich, auch für jedes junge Startup, das halt noch nicht so viele Erfahrungen hat und jemand hat in einem 3er-Gründerteam zum Beispiel, der sagt, ich möchte mir diese Rolle nehmen, einfach hilfreich. Warum nicht von denjenigen, die es wirklich wissen und die es schon 6, 7, 8 Mal getan haben? Es ist großartig. Wir werden es allen verlinken, weil ich finde, es ist sehr wertvoll. Ich finde, es ist fast das Wertvollste von dem, was du, ich sage immer Portfolio, was du in deinem Portfolio hast. Nein, ich finde das grundsätzlich, es wird viel zu wenig sichtbar. Weil so Frauen wie du gibt es viele, die viele Dinge tun und bewegen und es wird nicht sichtbar. Gerade in meinem Umfeld, weil wir ziehen uns ja irgendwo auch gegenseitig an, in der breiten, integralen, aufgestellten Art, wie wir sind. Und wir müssen es viel sichtbarer machen, weil es andere inspiriert, es auch zu tun.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt müssen wir auch noch mal ganz liebe Grüße an die wunderbare Frau sagen, die uns zusammenbracht hat.
Ja, Carmen.
Herzlichen Dank dafür. Und auch so eine Frau, wo ich immer weiß, ich habe ihren vollen Support und kann auf sie zählen. Und in dem Kontakt mit dir hat sich das ja wieder gezeigt, wenn großartige Menschen von zwei Personen viel halten, dann ist auch meistens das ein Match.
Veronika, ich frage jeden Liederin am Abschluss der Folge nach einem persönlichen Hack. Etwas, was du mit uns allen in dieser Community teilen magst, was dich persönlich wirklich weit nach vorne gebracht hast. Und es kann wirklich alles sein.
Es ist schwierig, wenn ich nur einen bringen kann. Aber dann bringe ich einen, den auch viele kennen. Ich bin Streetrunnerin, das heißt, ich laufe jeden Tag mindestens eine Meile seit mehr als 10 Jahren durch Bandscheibenvorfall, Brust-OP, den Tod meiner Mutter, einen Umzug, also viele verschiedene Dinge, auch manchmal am Flughafen, Zeitverschiebung sei Dank. Das ist was, was mir sehr, sehr viel Disziplin gibt. Ähnlich wie Zähneputzen, es wird einfach jeden Tag gemacht. Andererseits sind das auch 15 Minuten, auf die ich mich verlassen kann, egal wie schlecht der Tag wird. Ich komme immer in einen Arbeitstag rein und kann sagen, hey, meine Meile bin ich schon gelaufen.
Das hält dich in der Spur, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Und wir arbeiten jetzt natürlich an den 20 Jahren und dann an den 30 und schauen wir mal, was da noch auf der Weltrangliste zu machen ist. Ich glaube, der älteste Streak ist 55 Jahre. Da habe ich noch ein bisschen.
Okay. Genau. Und gibt es noch so ein Tool oder so eine Routine oder so ein Prinzip?
Ich glaube, es ist wichtig, sich selbst zu kennen und auch zu wissen, wie man mit der eigenen Energie umgehen kann. Ich habe ungefähr 500 Mal schon gehört, du brennst aus, so kann man das nicht machen, wie du das machst, konzentriere dich auf eine Sache, tu dies, tu jenes. Ich merke, es geht ganz gut anders. Mir gibt es einen großen Schwung, dass ich unterschiedliche Rollen besetzen darf, dass ich eine Abwechslung habe in dem, was ich tue, geistige Arbeit unter der Woche, Gartenarbeit, Kochen, Buchschreiben am Wochenende. Auch, dass ich den Ortswechsel zwischen Berlin und München habe, der natürlich objektiv irgendwie Stress ist, aber mir ermöglicht, dass ich zum Beispiel auch in Berlin Vollzeit habe fürs Netzwerk und mir nicht denken muss, was ist denn gerade zu Hause, gibt es Abendessen, sind die Kater versorgt. Ich weiß, was ich vertragen kann und habe glücklicherweise die Möglichkeit, das so umzusetzen. Und diese Selbsterkenntnis, glaube ich, bringt sehr weiter. Aber das ist doch ein schöner Abschluss und ich hoffe, ja, dass das auch viele mitnehmen können, you do you. Und nur weil irgendwas für eine einzelne Person funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass das für dich funktionieren muss.
Danke dir, das ist ein wunderbarer Abschluss. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust und nach vorne bringst. Wie gesagt, wir werden in den Shownotes diverse Sachen verlinken, dann kann man noch mal ein bisschen nachlesen, wenn man das möchte. Kauf das Buch auf Amazon, es lohnt sich definitiv. Und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr sicherlich Veronika auch auf LinkedIn direkt anschreiben.
Vielen Dank, liebe Carolina.
Sehr, sehr gerne, von Herzen gern. Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.